Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Britta Bürger herzlich willkommen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Aber was ist eigentlich mit den Dichterinnen und den Denkerinnen? Ob sie schreiben durften, hing lange von der Familie und ihren Ehemännern ab. Doch viele haben trotzdem geschrieben und auf diese Weise über einen Teil ihres Lebens selbstbestimmt. In einem neuen Buch werden 20 solcher Autorinnen aus der Literaturgeschichte jetzt wiederentdeckt. Unser erstes Thema in der heutigen Lesart. Wenn Sie an Ihren Deutschunterricht in der Schule denken, an wie viele Schriftstellerinnen können Sie sich erinnern? Ich erinnere mich nur an wenige. Das sage nicht ich, obwohl es mir ähnlich geht, wenngleich ich das dann im Studium doppelt und dreifach nachgeholt habe. Das schreibt Katharina Herrmann im Vorwort ihres neuen Buchs »Dichterinnen und Denkerinnen, Frauen, die trotzdem geschrieben haben«. Über Literatur schreibt Katharina Herrmann auch in ihrem Blog »Kulturgeschwätz«. Sie rezensiert Bücher, war in diesem Jahr Jurymitglied beim Preis der Leipziger Buchmesse und arbeitet als Deutschlehrerin an einem Ingolstädter Gymnasium. Schönen guten Morgen, Frau Herrmann.
Guten Morgen.
Fügt sich das bei Ihnen alles zusammen oder leben Sie Ihre Liebe zur Literatur in der Schule und im Blog ganz anders aus?
Nein, das gehört schon zusammen. Also wenn man viel liest, trägt man das immer auch in die Schule und ich glaube, das ist das auch ganz wichtig ist, dass Schüler einen auch wahrnehmen als jemanden, der nicht nur Deutsch unterrichtet, sondern wirklich auch Leser ist. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich eher einfach so einen auf Vermittlung oder Literaturvermittlung ausgerichteten Blick auf Bücher habe, dadurch, dass ich das beruflich so sehr mache. Also ich glaube, das gehört schon zusammen, ja.
Wie viel Spielraum lässt Ihnen denn der Lehrplan, jetzt also zum Beispiel über ganz aktuelle Literatur im Unterricht auch zu sprechen? Da haben Sie sich jetzt in Vorbereitung auf die Leipziger Buchmesse gut eingelesen. Aber auch Literatur zum Beispiel von den Dichterinnen und Denkerinnen, über die Sie gerade geschrieben haben. Wie viel Spielraum lässt da der Lehrplan?
Ja, das ist schwierig. Es hängt allerdings nicht nur am Lehrplan. Also Gegenwartsliteratur hat grundsätzlich relativ wenig Platz. Wir machen das nur in der 10. Klasse, bis jetzt im G8. Im G9 wird es nochmal anders aussehen. Aber jetzt im G8, in der 10. Klasse und dann am Ende der 12. Klasse. Frauen kann man prinzipiell immer einbeziehen. Das Problem, das aber auch noch mit dranhängt, und das kommt gar nicht vom Lehrplan, sondern eher von Verlagen aus, ist, dass häufig gerade bei den Frauen, die vor längerer Zeit geschrieben haben, Editionen fehlen, die wir verwenden können im Unterricht. Also die gängigen Verlage, die eben billige Klassiker-Editionen haben, die haben relativ wenig deutschsprachige Frauen. Und bei der Gegenwartsliteratur, die Bücher werden immer teurer, auch die Taschenbücher werden immer teurer. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, das die Möglichkeiten leider einschränkt. Aber wir geben uns Mühe.
Lassen Sie uns über Ihr neues Buch sprechen, Dichterinnen und Denkerinnen, Frauen, die trotzdem geschrieben haben. Das sind Porträts von 20 Autorinnen, die in Vergessenheit geraten sind, von Luise Adelgunde Viktorie Gottsched über Else Lasker Schüler bis hin zu Mascha Kalecko. Wie haben Sie ausgewählt, wen Sie da jetzt mit reinnehmen und wen nicht?
Also zum einen gibt es natürlich doch die paar wirklich klassischen, bekannten Frauengestalten, die nicht fehlen sollten, weil es auch irgendwie komisch gewirkt hätte, wenn man jetzt Annette von Droste-Hülshoff weggelassen hätte. Und ansonsten habe ich versucht, einfach ein paar unbekanntere Autorinnen, die wirklich ganz vergessen sind, reinzubringen, aber auch noch ein paar von denen, die zumindest so in zweiter Reihe noch so ein bisschen bekannter sind. Also Ricarda Huch zum Beispiel ist eine Autorin, die eigentlich mal relativ gut kanonisiert war und jetzt langsam so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und an solche Autorinnen wollte ich eben primär auch nochmal erinnern. Und
wenn es etwas gibt, das diese 20 Schriftstellerinnen verbindet, dann scheint es dieses Trotzdem zu sein. Frauen, die trotzdem geschrieben haben. Erzählen Sie uns was über die Bedingungen hinter diesem Trotzdem.
Ja, wobei das natürlich eigentlich für alle Autorinnen aus dieser Zeit gilt, also gerade im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, auch im frühen 20., die haben alle gegen bestimmte Bedingungen anschreiben müssen. Das war vor allem das Frauenbild der Zeit, das um 1800 vor allem so entstanden ist, natürlich auch vorher schon existiert hat, dass eine Frau nicht kreativ sein kann, dass sie keine Kunst schaffen kann, dass die überhaupt eigentlich keinen Platz in der Öffentlichkeit haben sollte, sondern ihr Haushalt machen sollte. Also das war eine der großen Hürden, die dann natürlich auch ausgestrahlt hat auf die Familien, also ob Frauen schreiben durften, lag häufig am Ehemann. Und dann natürlich der zweite wesentliche Faktor ist die Schulbildung. Also ganz viele Frauen konnten halt einfach nicht in die Schule gehen oder gingen nur sehr kurz in die Schule. Und das hat natürlich die Möglichkeiten eingeschränkt.
Hm. Nehmen wir eine Autorin vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe. Das Kapitel über Sophie de la Roche hat die Überschrift Die Erfindung des Frauenromans. Frauenroman in Anführungszeichen. Wer war Sophie de la Roche und was hat es mit dieser Art von Frauenroman auf sich?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Autorin der Empfindsamkeit gewesen, die mit ihrem großen, wichtigen Roman Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim tatsächlich auch die Literatur des Sturm und Drang beispielsweise ganz stark beeinflusst hat. Also Goethes Werther ist eigentlich nicht zu denken ohne Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von Sophie von La Roche. Diese Frau hat tatsächlich, die kommt aus dem gehobeneren Bürgertum, hat eine relativ gute Schulbildung für diese Zeit für ein Mädchen erhalten und hat dann eben geheiratet, hatte da zum Glück einen Ehemann, der auch künstlerisch interessiert war, der sie auch hat machen lassen, hatte aber das Problem, sie war protestantisch, ihr Mann war katholisch. Alle Kinder von ihr wurden in eine katholische Anstalt zur Erziehung gegeben und ihr fehlten ihre Kinder wahnsinnig. Und deswegen hat sie angefangen zu schreiben, weil sie sich quasi eine Romanfigur wie eine Tochter erschaffen hat. Mhm. Und das war dann der erste große Roman einer Frau, der erschienen ist, zuerst anonym, wie die meisten Bücher von Frauen, und mit einem Vorwort von Wieland. Und nur mit diesem Vorwort von Wieland konnte dieses Buch vermutlich überhaupt erscheinen. Mit diesem Vorwort wurde aber eine Weichenstellung vorgenommen, die wir bis heute in der Literatur haben, nämlich dass es eben sogenannte Literatur und sogenannte Frauenliteratur gibt, also von Frauen geschriebene, für Frauen geschriebene Literatur. Und das kommt tatsächlich schon aus diesem Vorwort. Wieland schreibt darin, dass ja, das jetzt eine Frau ist und deswegen sollen doch bitte die Kritiker da jetzt nicht zu genau hinschauen, also richtig große Kunst ist es nicht, aber für andere Leserinnen und für andere junge Frauen ist diese Figur ein ganz tolles Vorbild und deswegen ist es ein moralisch nützliches Buch. Und da wird eben eine Unterscheidung eingezogen zwischen Literatur als Kunst, die kommt von Männern, und nützlicher Unterhaltung für andere Frauen, die kommt von Frauen. Und das ist tatsächlich eine Weichenstellung, die sich dann ganz lange, eigentlich bis heute, wiederfindet im Literaturmarkt und Literaturbetrieb.
Unbedingt erwähnen möchte ich noch Tanja Kischel, die das Buch ganz toll illustriert hat, sehr farbig, sehr modern. Was war die Idee ihrer gemalten Porträts jeder einzelnen Autorin?
Es ging vor allem darum, eher eine Hommage an diese Künstlerinnen, an diese Autorinnen zu gestalten. Also weniger eben ein naturalistisches Bild, da hätte man ja tatsächlich Ölgemälde oder Fotografien nehmen können, sondern eher tatsächlich irgendwie auszudrücken, was diese Frauen ausgemacht hat, dass das eben alles sehr fortschrittliche Frauen tatsächlich auch waren, sogar Annette von Droste-Hülshoff trotz allem, und dass die alle sehr, ja, sehr, sehr stark waren, auf ihre Art doch auch sehr, sehr laut waren in ihrem Medium.
Sehr knallige Farben, fast so Graphic-Novel-artig gemalt. Und das macht das eben wirklich, holt uns diese Frauen sehr in die heutige Zeit.
Ja, das war der Wunsch, genau.
Dichterinnen und Denkerinnen, Frauen, die trotzdem geschrieben haben. Das Buch von Katharina Herrmann ist im Reclam Verlag erschienen. 237 Seiten für 20 Euro. Frau Herrmann, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Coronavirus und seine Folgen überfordert viele Menschen. Da ist nicht verwunderlich, dass sie es auch mit Hilfe von Literatur einordnen und verstehen wollen. Manche erinnert die jetzige Krise aber auch an frühere Lektüren, zum Beispiel an den Horrorroman Die Augen der Dunkelheit des Bestsellerautors Dean Koontz. Das ist ein Roman, in dem das tödliche Virus Wuhan 400 beschrieben wird. Tobias Wenzel hat mit zwei lateinamerikanischen Autoren gesprochen, die literarische Texte geschrieben haben, bei denen man sich fragt, ob sie die Corona-Krise vorausgesagt haben.
Benjamin Labatut zündet sich eine Zigarette an, in einem Landhaus in den Bergen im Süden Chiles, 4 Stunden von Santiago entfernt, wo er wohnt. Die Dorfbewohner sorgen sich, Leute aus der Hauptstadt könnten das Coronavirus einschleppen. Der Autor ist sich gerade selbst nicht geheuer.
Das ist richtig seltsam. Die Kunst und die Literatur haben die Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen. Ich habe keinerlei Ahnung, warum ich das geschrieben habe.
Labatut meint seinen Text Der Nachtgärtner vom Oktober 2019.
Eine Pflanzenplage, die sich ausbreitet von Baum zu Baum. Unaufhaltsam, unsichtbar. Eine verborgene Fäulnis, den Augen der Welt entzogen. Sie bewegt sich schneller als die Sporen, vermehrt sich in den Wurzeln der Bäume, nistet in ihren hölzernen Herzen. Sie ist ein uralter Kriechteufel. Tötet ihn.
Mittlerweile ist der Text in einigen Übersetzungen seines literarisch-essayistischen Buchs »Das blinde Licht« aufgenommen worden. Der Surkamp Verlag hat ihn im Netz veröffentlicht. Eine unaufhaltsame Plage und ein Ich-Erzähler, der sich in einem Haus in den Bergen befindet, wie nun der Autor selbst.
Die Vorstellung, dass die Zukunft über die Literatur oder die Kunst in die Gegenwart durchsickern kann, fasziniert mich. Und das ist mir nun mit dem Coronavirus und mit diesem Buch passiert.
Frage an Yuri Herrera, den mexikanischen Autor, der in New Orleans lebt, einer pro Kopf besonders stark vom Virus betroffenen Stadt. Kann Literatur die Zukunft vorhersagen?
Ich weiß nicht, ob Vorhersagen. Wenn Wissenschaftler Voraussagen treffen, müssen sie sehr genau sein und spezifische Standards einhalten. Wir Schriftsteller aber greifen ausgehend von diesen Elementen der Wirklichkeit einfach auf unsere Fantasie zurück. Und das führt dazu, dass das, was ein Schriftsteller erfindet, manchmal mit dem übereinstimmt, was gerade passiert.
So wie in seinem Roman Körperwanderung. Herrera bekommt gerade viele E-Mails, weil die Corona-Krise Leser an dieses Buch erinnert. Auch dort herrscht eine Epidemie. Unterstützt von Experten fordert die Regierung die Bevölkerung auf, Körperkontakt zu meiden und zu Hause zu bleiben. Auf Aushängen in Apotheken steht Mundschutz ausverkauft. Die Straßen sind fast leer.
Am unheimlichsten war, dass er nicht wusste, wovor er Angst haben sollte. Er war es gewöhnt, mit Unerwartetem fertig zu werden. Aber auch das Unerwartete hatte seine Grenzen. Man konnte darauf bauen, dass sich die Welt morgens beim Türöffnen nicht von Menschen entleert hatte. Als wäre er in einem Aufzug eingeschlafen und beim Aufwachen in einem Stockwerk gelandet, von dessen Existenz er nichts geahnt hatte.
Die Literatur nährt sich nun mal aus der Wirklichkeit, erklärt Yuri Herrera nüchtern die erstaunlichen Übereinstimmungen seines Romans mit unserer jetzigen Lage. Benjamin Labatut sieht die Pandemie in einem größeren Zusammenhang.
Ich glaube, dass das Coronavirus nur das aktuellste Gesicht eines Zersetzungsphänomens ist, das wir alle spüren. Das Virus ist der Punkt, an dem alle spürbaren und sichtbaren Veränderungen politischer und wirtschaftlicher Natur zu einem Kollaps des Modells führen. Das Coronavirus ist der Gnadenstoß.
Labatut und Herrera sind sich einig darin, dass erfahrene Leser auch gegen die Folgen des Coronavirus besser gewappnet sind. Denn, so formuliert es Yuri Herrera, gute Literatur hat schon immer zum Nachdenken angeregt.
Insofern kann Literatur uns in solchen Krisenzeiten dabei helfen, nicht nur zu reagieren, sondern darüber nachzudenken, was wir machen, und in diesem Sinne einen Schritt zurückzutreten, anstatt in Panik zu verharren. Ein Trödler zog seinen Karren mitten auf der Straße hinter sich her. Er sah den Alfaki mit seinem Mundschutz, lächelte verächtlich und hustete theatralisch, dann schüttelte er den Kopf und zog weiter.
Haben Schriftsteller die Corona-Krise vorausgesagt? Die Beispiele, die Tobias Wenzel vorgestellt hat, scheinen das zu bestätigen. Juri Herreras Roman Körperwanderung, der ist auf Deutsch bei S. Fischer erschienen, in dem Band Der König, die Sonne, der Tod. Und Benjamin Labatuts Text Der Nachtgärtner ist frei zugänglich auf dem Blog Logbuch Surkamp. Die Autorin Nawa Ebrahimi ist Jahrgang 1978 in Teheran geboren. Sie hat als Redakteurin unter anderem bei der Financial Times Deutschland gearbeitet und gerade einen neuen Roman veröffentlicht, Das Paradies meines Nachbarn. Heute schickt sie einen Beitrag für unsere Serie Protokolle aus der Arbeitswelt. Geschichten über Menschen, die wegen Corona nicht zu Hause bleiben können, sondern die Welt am Laufen halten. Nawa Ebrahimi lässt eine Krankenschwester erzählen.
Gestern war mein erster Arbeitstag nach 2 Wochen Urlaub. Die Visite stand an. Wir warteten vor dem Krankenzimmer auf den Oberarzt, Professor Wagner, ein übergewichtiger Mann um die 60, der panische Angst vor Corona hat und schon seit Wochen mit einer Maske herumrennt. Wir sahen ihn den Flur entlang kommen und hatten schon alle »Guten Morgen, Professor Wagner« gesagt, als er unsere Runde erreichte. Er sah mich an und fragte »Wie geht's?« Ich wunderte mich, sollte er sich nach 17 Jahren Zusammenarbeit wirklich erstmals dafür interessieren, wie es mir geht? Oder hatte ich ihn durch seine Maske falsch verstanden? Reflexhaft antwortete ich, gut, danke. Nicht Ihnen, den Patienten fuhr er mich an. Nach 2 Wochen Urlaub hatte ich fast vergessen, dass der Beruf der Krankenschwester seit jeher so ist, dass man oft zusammengeschissen und selten gelobt wird. Gott sei Dank bin ich auf Lob nicht angewiesen. Ich habe mir ein dickes Fell zugelegt. Wer lieb und nett ist, den nehmen sie aus. Doch während ich im Urlaub war, seit Corona, hat sich etwas getan. Etwas, bis auf Professor Wagner, hat sich geändert. Als ich am Montag anfing, betreuten wir zu zweit 7 Patienten, statt wie sonst 28. Patienten, die nicht unbedingt da sein mussten, wurden nach Hause oder zurück ins Pflegeheim geschickt. Meine Chefin schont uns, wo es nur geht. Alle Kollegen sind wahnsinnig nett zueinander. Ich habe mich noch nie so gelangweilt bei der Arbeit, noch nie sind die 13 Stunden Dienst so langsam verstrichen. Und die ganze Zeit muss ich meine Schutzmaske tragen. Die Gummibänder schneiden hinter den Ohren ein. Ich habe meinen Namen hineingeschrieben und heute, am 2. Tag, gesehen, dass die Maske innen schon voller Make-up ist. Aber solange sie nicht auseinanderfällt, muss ich sie verwenden. Die Masken sind rar. Ich weiß, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm sein könnte. Die Ruhe vor dem Sturm, diesen Ausdruck verwenden alle, mit denen ich spreche. Vielleicht wird das auch kein wilder Sturm, aber ich rechne damit, dass ich mich anstecken werde. Heute gab es eine Krisensitzung, weil sich 80% der Mitarbeiter des Dialyseteams infiziert haben. Dennoch bin ich positiv gestimmt. Wir haben genug Beatmungsgeräte und extrem hohe Hygienestandards. Vor ein paar Tagen sah ich im Fernsehen einen Bericht über Krankenhäuser in Kolumbien, glaube ich, und in Gaza. Die hatten nicht einmal sauberes Wasser zum Händewaschen. Die können sich gleich erschießen, dachte ich. Natürlich kann es sein, dass ich in 3 Wochen nicht mehr so zuversichtlich bin, weil ich schweißgebadet einen Patienten nach dem anderen aufnehme und mir das Blut hinter den Ohren hinunterrinnt. Auch das ist ein mögliches Szenario. Aber im Moment, wenn ich morgens um 5:45 zur Arbeit radle, bin ich froh, dass mein Alltag normal weitergeht, dass ich Schlüsselkraft bin. Manche meiner Kolleginnen sind da extrem stolz drauf und posten auf Facebook Dinge wie »Stay at home because I can't«. Das finde ich etwas peinlich. Ich bin einfach nur froh, dass ich einen krisensicheren Job habe. Das war damals nach der Matura ein Argument, Krankenschwester zu werden. Vielleicht wird die Corona-Krise bewirken, dass man uns in Zukunft besser bezahlt, wer weiß. Aber wichtiger wäre mir, dass alle sehen, was jetzt plötzlich möglich ist, dass der Betrieb läuft, ohne dass wir komplett überarbeitet sein müssen. Heute hatte ich sogar etwas länger Zeit, bei einer Patientin zu bleiben. Sie ist 97 Jahre alt und dement. Aber scheinbar, wider Erwarten, bekommt sie noch etwas mit von der Welt da draußen. Vielleicht Fetzen aus dem Radio oder von den Gesprächen der Besucher. Jedenfalls sagte sie, ich werde nie wieder glücklich werden. Es ist alles anders und wird nie wieder werden, wie es war. Alles wird gut, versicherte ich ihr. Und ein wenig auch mir selbst.
Die Krankenschwester wartet, Nawa Ebrahimi mit einem Protokoll aus der Arbeitswelt. Die gesamte Reihe literarischer Protokolle, die haben wir online aufbereitet.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ayurveda-Kuren und Yoga-Gurus, funkelnde Maharaja-Paläste und farbenprächtige Saris. Das Indienbild der Tourismusbranche ist schillernd, hat aber wenig mit der Realität zu tun. Die ist für Abermillionen Menschen, die in Slums am Rande der Großstädte leben, ein täglicher Überlebenskampf. Deepa Anapara führt uns in ihrem Debütroman In so ein Armutsviertel, die Detektive vom Boot Bazaar, heißt ihr Buch. Johannes Kaiser hat das gelesen. Deepa Anapara hat als Journalistin gearbeitet, heute lebt sie in England. Wie hart ist die Welt, die sie in ihrem Roman beschreibt?
Das ist schon eine sehr harte Welt. Die Menschen leben dort, Millionen Inder sind das immerhin, rund 700 Millionen, sagt man, in winzigen Hütten, in illegalen, ständig von Räumen bedrohten Slums, sogenannten Bastis, die weder fließend Wasser noch Toiletten besitzen. Ihre Bewohner, die schlagen sich mit schlecht bezahlten Jobs durch. Das ist eine rechtlose Armee billiger Arbeitskräfte in ständiger Furcht vor der Polizei. Und die meisten Tage macht dich das Smog, das Atmen in diesen Bastis auch sehr schwer. Und hier am Rande einer nordindischen Großstadt, deren Namen nicht genannt wird, im Schatten moderner Hochhäuser, in denen die wohlhabende Mittelschicht wohnt, lebt eben auch der 9-jährige Jai.
Jai, der führt uns durch diesen Roman. Was ist das für ein Kind?
Das ist ein ganz lebhaftes Kind mit einer blühenden Fantasie. Er sieht sich und seine beiden Gefährten, den gleichnamigen muslimischen Freund Faiz sowie die ältere, weitaus klügere Freundin Pari als Detektive. Sie sollen Verbrechen in ihrem Viertel aufklären. Da leben eben dicht gedrängt hunderte Familien auf engstem Raum, Hütte und Hütte. Man kennt einander natürlich gut, hilft einander auch in Notsituationen. Da bleibt allerdings nichts wirklich geheim. Man sieht sich da jeden Morgen von den Toilettenhäusern, hunderte Kinder, Frauen und Männer getrennt, stehen dort Schlange. Unter ihnen ist eben auch Jai und seine Freunde. Und anschließend geht es dann zum Unterricht in die öffentliche Schule. Da ist Jai keine große Leuchte, denn er hat keine Lust zu lernen und müht sich tatsächlich mit dem Lernen heftig. Denn er mag nicht lesen. Er sieht lieber fern und am liebsten Police Control und Life Crime. Das sind Sendungen, in denen wahre Fälle nachgestellt werden und kluge Inspektoren Verbrecher jagen. Sie sind also diese Vorbilder dieses Möchtegern-Detektivs, der sich auch gerne als Anführer dieses kleinen Trios sieht. Das hat aber mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die weitaus clevere Pari, die sticht ihn ständig aus. Ihr Aktionsgebiet ist der kleine Bazar, der dem Buch auch seinen Namen gegeben hat, der Boot Bazar. Der bietet mit Teeständen, Garküchen, Obst- und Gemüsekarren, Friseurläden, Kleider- und Reparaturshops den Anwohnern eigentlich alles, was sie zum Leben brauchen. Natürlich sehr billige Produkte. In diesen Geschäften helfen auch Kinder aus, für einen Kinderlohn natürlich, denn ihre Familie sind auch auf diese schmalen Einkünfte angewiesen.
Ja, und wem spüren die Detektive auf dem Boot Bazaar danach? Was wollen die aufdecken?
Ja, da passiert plötzlich von einem Tag auf den anderen, dass ein Klassenkamerad von Jai und Faiz verschwindet. Und zusammen mit Pari machen sich die drei nun auf die Suche. Nach ihm klappern Nachbarn und Freunde ab. Nirgendwo finden sie irgendeine Spur. Die Polizei lässt sich zwar bestechen, um aktiv zu werden, unternimmt aber überhaupt nichts. Und dann verschwindet noch ein 16-jähriges Mädchen. Wieder geht dieses Detektivtrio vergeblich auf die Suche. Dann werden Stimmen laut, die behaupten, hinter den Entführungen der beiden Kinder, die zur Gruppe der Hindus gehören, steckten Muslime, Fanatiker der Hindi-Partei, schüren den Religionshass. Dann verschwinden allerdings auch zwei muslimische Kinder und schließlich trifft Jais Familie selbst. Seine ältere Schwester kommt eines Abends nicht mehr nach Hause.
In welchem Stil ist denn das geschrieben?
Deepa Anapara gelingt es, den Roman durch Jais kindlich naive Beschreibung seiner Umwelt gleichzeitig auch in so einer Art Sozialstudie dieser indischen Unterschicht zu wandeln. Sie widmet jedem der verschwundenen Kinder ein eigenes Kapitel, das Jai und seine Freunde dann in andere neue Bereiche ihres Viertels führt. So lernt man eben das gesamte Viertel kennen. Außerdem werden die entführten Kinder einzeln vorgestellt. Und jede stammt natürlich aus einem anderen Haushalt mit anderen Problemen. Auch wenn sie alle arm sind, so verschieden sind doch diese individuellen Lebensverhältnisse. Und jedes dieser Schicksale ist natürlich einzigartig.
Und gelingt es ihr, dass wir uns die Welt dieses Slums wirklich vorstellen können?
Ja, sie nutzt diese auf einer wahren Geschichte basierende Entführungsgeschichte, finde ich jedenfalls sehr überzeugend, um uns Leser mit in den Alltag in diesen illegalen provisorischen Armensiedlungen vertraut zu machen. Die gibt es eben überall in Indien am Rande der Städte. Ihr vorlauter und bisweilen naiv kleiner Held kennt auch nichts anderes. Alles durch diese Kinderaugen zu sehen, erlaubt es natürlich der Autorin, das Leben ungeschminkt zu beschreiben. Während wir Erwachsene natürlich wissen, dass es noch ein anderes Leben gibt, ist das für Jai der normale Alltag. Der wundert sich da gar nicht drüber. Und deswegen sieht er viele Dinge, die Erwachsene einfach nie erwähnen würden. Und weil der Neunjährige vieles eben nicht versteht, wundert er sich eben, was für andere selbstverständlich und nicht erwähnenswert ist. Ich finde, das erlaubt dem Leser einen tiefen Einblick in die wirklichen Verhältnisse. Das führt auch dazu, dass Jai zum Beispiel nicht begreift, warum der Slumlord, ein Parteigänger der Hindu-Partei, die Situation ausnutzt, um gegen die Moslems zu hetzen. Immerhin ist sein bester Freund Moslem. Doch genau dieser Konflikt ist natürlich Indiens aktuelles Problem, was damit aufgegriffen wird.
Hat Sie diese Geschichte berührt?
Ja, sie hat mich berührt. Der Debütroman führt uns ja in eine Welt, die ganz bunt und lebendig ist, leidenschaftlich und dramatisch, trotz all der Armut. Und natürlich damit zutiefst menschlich. Dabei geht es der Schriftsteller nicht um billiges Mitleid. Also Mitgefühl zeichnet ihre Geschichte aus. Und sie endet anders als Bollywood-Filme. Nicht mit einem Happy End. Das, denke ich, entspricht wohl am ehesten der Wirklichkeit. Glück ist in diesen armen Vierteln ein seltener Gast.
Johannes Kaiser über die Detektive vom Boot Bazaar, den Debütroman von Deepa Annapara, aus dem Englischen übertragen von Pochau und Robert de Hollander. 399 Seiten sind im Rowohlt Verlag erschienen für 24 Euro. Wie sprechen wir über die Corona-Krise? Welche Stilmittel werden gerade besonders gern verwendet? Wie vermitteln Politiker in ihren Reden den Notstand? Wie beschreiben Virologen die Lage? Und welche Genres haben bei JournalistInnen und Schriftstellern gerade Hochkonjunktur? Darüber hat sich die Literaturkritikerin Maike Albart Gedanken gemacht. Wenn das Virus wütet, die Rhetorik der Corona-Krise, darüber wollen wir sprechen. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Welche Reden haben denn gerade den größten Widerhall und wie sind die gestaltet, die politischen Reden?
Ich denke, jeder hat noch die Rede von Angela Merkel im Ohr. Das war vom Satzbau eine ganz übersichtlich strukturierte Rede. Sie hat etwas sehr Ruhiges gehabt und war auch in den Stilmitteln ganz sparsam. Das ist also so ein ganz schlichter Stil. Und der größte Gegensatz dazu ist Emmanuel Macron in Frankreich. Er hat eine Rede gehalten, die sehr viel länger war und die ungefähr 20 Mal die Formulierung benutzt hat, wir sind im Krieg. Also immer wieder. Das Stilmittel der Wiederholung hat da eine Rolle gespielt. Und dahinter steht natürlich, ich bin der General und ich weiß, was jetzt zu tun ist. Und diese Rede vom Krieg, das ist eine Metaphorik, die benutzt auch jemand wie Trump beinahe täglich in seinen Pressekonferenzen. Und auch da personalisiert er das Virus. Ähnlich übrigens bei der Formulierung, die Ruhe vor dem Sturm. Also da ist es dann die Natur, die herangezogen wird als Vergleich. Aber gerade bei dieser Kriegsmetaphorik fällt auf, dass natürlich indirekt gesagt wird, ich weiß, wie wir es bekämpfen können. Und das ist eine komplette Verwandlung der Tatsachen. Da steht ja etwas ganz anderes im Raum.
In Italien, der Präsident dort?
Der ist gemäßigter, konnte. Er musste sich sehr oft zu Wort melden, weil die Lage so dramatisch ist. Und er appelliert, gerade die allererste habe ich noch sehr genau in Erinnerung, weil ich auch gerade zum Ausbruch in Italien war. Da hat er auch an den Stolz der Italiener appelliert. Das ist übrigens etwas, was die romanischen Länder mehr tun. Da stehen natürlich rhetorische Traditionen auch dahinter. Sanchez, der spanische Ministerpräsident, hat es auch gemacht, dass man sagt, wir müssen jetzt zusammenhalten und wir sind widerständig. Also an diese Kräfte, das Appellative ist da sehr wichtig. Da ist der Satzbau insgesamt komplexer. Das war auch bei Macron so. Also man muss offenkundig auch bestimmten rhetorischen Traditionen eine eines Landes immer Genüge tun.
Nicht nur die Staatsoberhäupter, es sind auch noch andere Würdenträger in Aktion getreten. In Italien der Papst, in England die Queen. Was ist Ihnen in deren Ansprachen aufgefallen, jetzt stilistisch und rhetorisch?
Das ist hochinteressant, weil es ja auf der einen Seite schon signalisiert, die Staatsoberhäupter sind nicht ausreichend, um die Ernsthaftigkeit der Lage zu thematisieren. Es muss noch eine andere Institution ins Spiel kommen. Das heißt, es ändert sich die Rahmung. Davon war im letzten Jahr, erinnere ich mich viel, die Rede von diesem sogenannten Framing. Und bei der Queen war es so, dass der Satzbau auch ganz übersichtlich war, sehr gut gestaffelt. Natürlich dieses absolut exquisite Englisch, eine ganz bestimmte Form der Aussprache, die sich eben auch in diesem Performativen dann so vermittelt. Also die Art des Auftretens, die Art der Stimmgebung, das Tempo, der Rhythmus, all das hatte eine große Ernsthaftigkeit zurückgenommenheit und hat gleichzeitig aber die Dringlichkeit vermittelt. Sie hat ja erstmal gedankt, also auch fast so eine Demutsgeste, dass sie als Queen erstmal dem Volk dank denjenigen, die arbeiten. Und bei dem Papst war es hochinteressant, da haben mich auch noch Kunsthistoriker darauf aufmerksam gemacht. Das war ja etwas Außerordentliches, dass er am 27. März diesen Segen Obi et Orbi gesprochen hat. Da gibt es den Rückgriff natürlich auf die jahrtausendealte Liturgie, auf die Gebete, auf Formeln, aber auch in der ganzen Ikonografie gibt es Rückgriffe auf Gemälde, die wir kennen, auf Figuren, auf Anordnungen, auch welche Kunstwerke enthüllt werden zum Beispiel, die sich beziehen auch auf Reaktionen während der Pestzeit. Ja. Und das finde ich also sehr, sehr interessant. Das sind jahrtausende alte Formen des Gedächtnisses, des Erinnerns und das alles im leeren Raum. Also auch da die Anordnung, die Art und Weise, wie vermittelt wurde, in welcher Lage wir gerade sind.
Im politischen Deutschland gibt es ein Strategiepapier vom Innenministerium in Auftrag gegeben. Aber die FAZ und der Deutschlandfunk, die haben das auch kommentiert. Sie konnten das auch lesen, diese Verschlusssache vom 22. März. Arbeiten Staatssekretäre auch mit literarischen Stilmitteln?
Ja, das war für mich sehr verblüffend. Also man wollte sicherlich dieses Papier, auch die Lektüre dessen, hat eher meinen Glauben auch an die Institutionen gestärkt. Ich will das überhaupt nicht abschätzig beurteilen. Ganz im Gegenteil, das war sicherlich eine wichtige Maßnahme. Aber es fällt auf, dass auch diese Staatssekretäre und Ökonomen sicherlich ihre Portion an Abenteuerromanen gelesen haben. Also da gibt es Überschriften, die sicherlich dann auch gerichtet sind an die Leser, an die Parlamentarier, die Mitarbeiter des Innenministeriums, wie Langes Leiden, also eine Alliteration, die Wiederholung des Anfangsbuchstabens. Es werden auch oft solche Motive wie Wiederholungen verwendet. Langes Leiden bezog sich dann auf ein Szenario, das dort ausgestaltet wird, um zu vermitteln, welches die möglichen Entwicklungen sind. Das ist dann durch Grafiken gestützt. Oder das schlimmste, grausamste Szenario trägt die Überschrift Abgrund. Also da dreut dann wirklich schon etwas. Und da werden auch Stilmittel aus der Literatur verwendet. Oder dann wörtliche Rede. Oder es ist von der Urangst die Rede vor dem Ersticken. Und das müsse man vermitteln. Das wären Strategien, mit denen auch Politiker den Leuten, den Bürgern sagen könnten, wie die Lage ist. Das sind also Empfehlungen.
Den Politikern stehen auf nationaler Ebene, aber auch in den Ländern jetzt sehr viele Virologen zur Seite. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sprache. Wie reden die?
Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also jetzt wirklich aus der Perspektive der Literaturkritikerin und Sprachwissenschaftlerin, wenn man das genauer beobachtet, da gibt es diesen herausragenden Podcast von dem Virologen Christian Drosten, der ein unglaubliches Publikum anspricht, eine riesige Resonanz hat. Und dieser Wissenschaftler spricht sehr, sehr geordnet. Er hat einen ganz gestaffelten, durchaus komplexen Satzbau mit vielen Nebensätzen. Es sind immer vollständige Sätze. Es gibt keine Mittel der Verstärkung, die jetzt so etwas Spontanes hätten. Es gibt immer einen Anfang eines Gedankens und ein Ende. Er ist sehr argumentativ, benutzt Fachsprache, die dann oft von den genauso ruhigen und sehr genau zuhörenden Journalistinnen entschlüsselt werden. Und er ist unbeirrbar in dieser Art des Sprechens darüber. Das hat eine große Sachlichkeit, eine Nüchternheit, die aber durchaus auch empathisch ist. Und dass das auf so eine große Resonanz stößt, finde ich eben hochinteressant und sehr faszinierend. Und das bedeutet eigentlich, dass eine große Sehnsucht besteht nach Kompetenz, nach inhaltlichem Wissen, danach, dass man das angemessen vermittelt in einer Fachsprache und durchaus komplex und überhaupt keine Abneigung gegenüber schwierigen Zusammenhängen. Im Gegenteil, eine große, große Neugierde und Anteilnahme. Es gibt ja auch ganz viele E-Mails, die dort immer eintreffen und die dann aufgegriffen werden und kommentiert werden. Also es geht gar nicht darum, den Hörer irgendwo abzuholen, sondern ihn mit Dingen, die komplex sind, auch durchaus zu konfrontieren und ihn damit zu fordern. Das stößt auf große, große Gegenliebe.
Die Rhetorik der Corona-Krise, sehr interessant, aufgedröselt und kommentiert von der Literaturkritikerin Maike Albart. Herzlichen Dank.
Gerne.